Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 31. Diese Folge wird vielleicht ein bisschen länger werden, aber das macht nichts, denn draußen ist das Wetter schöner, also könnt ihr die euch auch im Baggersee anhören. Oder wer weiß, vielleicht unterhalten wir euch durch den nächsten Stau. Denn wir haben für heute zwei große technische Themen. Es geht heute rund um MySQL und die Zukunft und es geht auch um SSDs. Heute im Studio Dr. Stefan Schneider. Hallo Stefan.
Ich wollte schon mal Doktor sagen.
Schön da zu sein.
Dann haben wir noch den Christian Müller da. Hallo.
Hallo zusammen.
Den Marc Baumann, unseren Produzenten.
Ja, hallo.
Und ich bin Konstantin Gonzales. Ja, der Dr. Stefan Schneider ist ja unser Holodoktor. Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal gewitzelt, dass er so ein bisschen dem Doktor von Star Trek Enterprise ähnlich sieht. Und schon taucht er im Twitter als Holodoktor auf. Wie ist denn so deine Twitter-Erfahrung?
Ja, toll, liebe Freunde. Mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, als ich den Heldenfunk gehört habe. Nachdem meine Frau aber gesagt hat, ja, das stimmt schon, du siehst so aus wie der Typ, habe ich gedacht, mach was draus. Mhm. Und ihr könnt mir jetzt da über Holodoktor folgen. Der virtuelle Doktor, weltweiter Support. Unser ISV Engineering Team arbeitet mit den Softwarehäusern der ganzen Welt zusammen.
Cool.
Wenn ihr Fragen habt, schickt mir was per Twitter oder per E-Mail. Mhm. Wir können Fragen zu beliebiger Software weltweit beantworten, weil wir 150 Kollegen haben, die bei Oracle sitzen, bei SAP, mit LHS Dinge optimieren, wenn es um Billing im Telco-Bereich geht, die mit MySQL arbeiten, die Commedia Content Management Sachen zum Fliegen bringen auf Solaris. Mhm. Was immer ihr als Systemadministratoren auf eurer Plattform benutzt, es sind gute Chancen da, dass einer meiner Kollegen geschaut hat, dass das in vernünftiger Qualität und relativ fix auf Solaris läuft.
Cool. Das heißt, wir sind ja schon mittendrin bei deinem Job bei Sun. Du bist also in der ISV Engineering Gruppe in der weltweiten drin, ne?
Genau. Und als Nebenjob betreue ich das Startup Essential Programm mit 6 Architekten weltweit und bin hier in Deutschland selbst händig zugange mit Christian Müller.
Mhm. Genau, das was cool. Ich also vermarkte als kostenloses IT-Consulting, das bekommt dann immer knallhart unser Stefan Alia aka Holodoktor ab.
Genau. Ja, und heute haben wir den Stefan nach München eingeladen, um mit uns über ein Thema zu sprechen, das immer wieder gern genommen wird, und zwar über MySQL. Warum hast du dich denn jetzt in letzter Zeit mit MySQL beschäftigt?
MySQL war für uns in ISV Engineering schon seit Jahren ein Thema als Fremdsoftware. Nachdem wir MySQL übernommen haben, wurde das Ganze für uns strategisch und wir haben seit einem guten Dreivierteljahr einen Sun Performance Projekt mit MySQL, wo unsere Abteilung ein bisschen was beiträgt, aber sehr viele Beiträge von unserem Performance Engineering Team kommen, die mit den MySQL Leuten zusammenarbeiten. Und deswegen war ich auf dem Entwickler Meeting in Riga.
Oh, cool.
Und habe da mal beobachtet, wie diese zwei unterschiedlichen Engineering Kulturen aufeinandertreffen, um was ganz Neues zu bauen.
Cool. Das heißt also, du weißt auch ungefähr, wo es jetzt hingeht. Was bringt denn jetzt die Zukunft in Sachen MySQL? Was steht denn da jetzt an größeren Projekten an?
Da wird jetzt eine Menge kommen. Nächste Woche ist die große MySQL-Tagung in Santa Clara. Da wird es eine ganze Menge Announcements geben. 5.1 wurde mit großer Gewalt und viel Energie rausgeschoben. Wir haben ja auch ein bisschen Schläge bekommen, weil die Qualität nicht immer da gestimmt hat, wo sie sollte. Wir werden Performance-Releases bringen zu MySQL, insbesondere auf Solaris. Das wird auch viel in anderen Plattformen bringen, weil die meisten Dinge, die wir gefunden haben, sind sowieso generischer Natur.
Okay.
Und wir arbeiten mit Hochtouren an 6.0, an der Falcon Engine, weil was Performance und Stabilität betrifft, gibt es ein paar endemische Probleme in der Fünferlinie. Da muss man größere Dinge tun, die wir jetzt tun können, aufgrund des größeren Teams und den größeren Ressourcen, die wir haben, um mit 6.0 ein ganz neues Produkt rauszubringen, was deutlich weiter skaliert, deutlich robuster ist und deutlich universeller einsetzbar ist.
Ja, Skalierbarkeit ist ein großes Thema. Ich habe immer mitbekommen, wenn ich dann mit MySQL zu tun hatte, dass es dann immer mit der Skalierbarkeit nicht, also so Daumenregel ab 4 CPUs schon schwieriger wurde. Wie siehst du das denn? Ist das jetzt besser geworden schon in der 5er-Linie oder müssen wir da auch die 6er-Linie warten?
Na, da muss man jetzt erstmal sagen, wenn man einen Vierweg MySQL-Server richtig zum Glühen bringt, kann man schon eine richtig Hölle an Last wegschaffen.
Okay.
Das ist schon gar nicht so schlecht. Damit kann man wahrscheinlich schon 60%, 70%, 80% der echten Probleme der Welt lösen.
Oh, cool.
Mit dem neuen Performance-Pack, was wir jetzt demnächst rausbringen werden, haben wir viele Punktverbesserungen gemacht. Bei Speziallasten sehen wir bis zum Faktor 4 höhere Skalierbarkeit. Mhm. Wenn wir hier jetzt im Realbetrieb um 40-50% weiter skalieren, sagen wir mal bis 6 CPUs, sollte das viele Performance-Probleme von vielen produktiven Systemen relativ schnell lösen.
Ja, okay, cool. Mhm. Ja, und du hast schon angesprochen, dass es demnächst Falcon gibt als neue Storage Engine. Gib uns doch mal so einen Überblick, worum geht's denn eigentlich bei Falcon?
Der Punkt bei MySQL ist der, bei den vielen Weblasten, die wir verwenden, geht es fast immer um Leseperformance und ganz wenige Updates. Mhm. Hier macht MySQL einen grandiosen Job. Wir haben MySQL Cluster, wir haben Memcached und diese webartigen Lasten mit extrem viel Leseanfragen, die können wir sehr gut bewältigen und können auch sehr große Szenarien stemmen. Mhm. MySQL hat traditionell ein bisschen Probleme im OLTP-Bereich, wo es wichtig ist, dass eine Transaktion einmal und genau einmal gemacht wird, dass absolut keine Transaktion verloren geht. Das sind Anforderungen, die man mehr im Enterprise-Bereich braucht, weil wenn es um Geld geht, ist es kein Spaß, wenn irgendeine Transaktion verloren geht. Und hier war InnoDB als Transaktions-Engine bisher gesetzt. Da InnoDB aber jetzt zu Oracle gehört, haben wir nur relativ wenig direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung dieser Komponente. Mhm. Und daher arbeiten ein Großteil unserer Entwickler zurzeit an Falcon, weil wir jenseits von Web und Telco in Zukunft MySQL deutlich stärker im Enterprise-Umfeld positionieren wollen.
Okay.
Weil die Datenbank eigentlich schon fast alles kann, was man braucht und für viele Anwendungsfälle im Enterprise-Bereich heute schon gut genug ist.
Mhm. Ja, da sind wir auch schon bei den größeren Use Cases. Das heißt also, wenn ich jetzt meine ganz normale Webdatenbank brauche, vielleicht mit einem Content-Management-System oder sowas, dann bin ich eigentlich mit MyISAM glücklich und muss dann jetzt nicht InnoDB nehmen. Das sind eigentlich die zwei großen Wahlmöglichkeiten, die ich habe. Entweder MyISAM, wenn ich jetzt webähnlich unterwegs bin und wenn ich mehr Richtung OLTP was machen will, ist es heute InnoDB und in Zukunft dann eben Falcon.
Richtig.
Okay.
Und wenn man im Telco-Bereich unterwegs ist, wenn man extrem schnelle Zugriffszeiten braucht, die Cluster-Engine, die sehr professionell ist, extrem schnell als nur Lesedatenbank, extrem gut angenommen im Telco-Umfeld.
Also auch bei Billing oder sowas?
Es kommt drauf an, die Cluster Engine wird fast nur an Telco-Kunden verkauft und mit denen arbeiten wir extrem eng zusammen und passen das Produkt auch sehr genau auf denen ihre Wünsche an. Das ist ein ganz anderes Produkt, super stabil, super schnell in diesen ganzen Umfeldern, wo man nahezu Echtzeitbedingungen erfüllen muss. Hier sind wir einfach mit unseren Entwicklern im ganzen Baltikum viel flexibler, um Telco-Wünsche, insbesondere aus Skandinavien, schnell zu erfüllen als andere Datenbankanbieter.
Und vielleicht auch mal so aus der Sicht des normalen MySQL-Anwenders, was habe ich da eigentlich für Support-Optionen? Klar, man kennt MySQL als Open-Source-Datenbank, das heißt, man hat immer die Möglichkeit, sich selber zu supporten, indem man also die Doku in der Doku fleißig blättert. Was habe ich jetzt für Stufen, wenn ich jetzt mehr Hilfe als das brauche?
Das ist ein sehr valider Punkt. Wir haben mittlerweile eine Reihe von Enterprise-Tools, die man auch relativ günstig erwerben kann, wo man bessere Monitormöglichkeiten zur Selbsthilfe bekommt. Wir haben aber auch abgestufte Servicepläne, die relativ günstig sind, wo man spezielle Patches bekommen kann, bis hin zu großen Paketen, wo man eine gewisse Anzahl von Stunden frei bekommt, wo einem Consultants helfen und das Produkt individuell für einen konfigurieren.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, oft gucken sich die Leute eine Datenbank an, stellen fest, die ist zu langsam und dann versuchen sie das Problem mit Hardware zu erschlagen, indem sie einfach den nächstgrößeren Server kaufen, für teuer Geld, muss man sagen. Und man kann auch sagen, man kann aber auch Geld sparen, indem man sich einfach nur mal die ein oder andere Supportmöglichkeit für MySQL anguckt und sagt, okay, dann kaufen wir mal so einen Supportvertrag, nehmen ein paar Consulting-Stunden damit rein, lassen uns mal die Datenbank gescheit konfigurieren und siehe da, sie läuft dann auf einmal doppelt so schnell und man hat weniger Geld ausgegeben, als jetzt das auf eine größere Maschine zu bringen.
Wobei uns ja als Sun das mit den Maschinen auch nicht reuen würde, wenn die Leute das machen, aber intelligent ist es sicher immer über Tuning. Da kann ich gleich auch einen Tipp geben. Ich glaube, dass die Preise auch absolut Startup-tauglich sind. Viele Startups fahren ja erstmal die Null-Support-Strategie und in vielen Gesprächen, die wir jetzt so, die ich auch zusammen mit dem Stefan hatte, auf den Events, wo wir waren, sind viele Startups dabei, da würden sich wirklich 1.000, 2.000, 3.000 Euro für so einen Support wirklich sehr lohnen, um eben nicht nach bei Erfolg, nicht nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr in große Probleme reinzurennen. Ja. Das ist auch das, was der Stefan immer sehr, sehr, sehr schön und sehr anschaulich präsentiert auf diesen Startup-Events. Und ich kann da noch einen gleichen extra Hinweis geben. Am 6. Mai auf der Next 09 sind wir ja mit einem riesen Team vertreten, mit Konstantin, mit Stefan, mit mir, mit dem Lenz Grimmer und mit dem Heiko Lemke aus dem Sun Startup Essential Team. Und der Lenz Grimmer ist von MySQL und der steht, sag ich mal, da auch live zum Anfassen zur Verfügung. Cool. Also wer auf der Next 09 ist, wir sind alle da.
Ihr seht ja auch, MySQL ist weitgehend seine eigene Firma geblieben. Also manche Leute haben ja die Angst auch durchaus offen formuliert, oh Gott, jetzt kommt das große Sun-Borg-Konglomerat und dann wird jetzt MySQL da assimiliert und dann bleibt nichts mehr von übrig. Aber eigentlich ist das eher so ein eigenständiges Ding innerhalb von Sun, oder?
Absolut. Man kann die auch gar nicht absorbieren wie die Borgs. Punkt ist der, wir haben es hier mit gut 200 Entwicklern zu tun, die zu Hause rund ums Baltikum arbeiten, in allen möglichen Ländern, die extrem autark sind, die auch kein Sun-Büro sehen. Die arbeiten alle remote zusammen, virtuell und sind alle extrem kundenfokussiert. Sie nehmen mit, was für die Community Edition geht, arbeiten aber extrem stark für die Kunden und versuchen ihnen auch sehr schnell irgendwelche Patches zu liefern.
Ja.
Und die haben ihre ganz eigene Entwicklerkultur. Die wird sich auch so schnell nicht ändern, weil das denen ihr Schlüssel für einen Erfolg ist.
Ja, im Gegenteil, ich sehe eigentlich auch eher Beispiele, wo sich die Sun-Kultur ein Beispiel nehmen kann an der MySQL-Kultur. Gerade wenn es darum geht, jetzt, ich sag mal, innovativ zu kommunizieren, indem man Instant Messaging öfter verwendet oder halt eben dieses Leben zu Hause im Homeoffice und trotzdem noch mit seinen Kunden und mit seinen Kollegen verbunden zu sein. Das sind Dinge, die bei, ich sag mal, alteingesessenen Unternehmen sehr, sehr schwer zu vermitteln sind und wo dann eben die Kollegen uns da richtig zeigen, wie es geht. Ne?
Also selbst aus Marketing-Sicht kann ich sagen, ja, wir haben das Marketing von MySQL ziemlich in Ruhe gelassen und integrieren das feinfühlig. Also arbeiten, das ist eigentlich ein ganz gutes Geben und Nehmen. Die haben ja auch zum Beispiel wahnsinnig viele, also Zehntausende von E-Mail-Adressen, die wir dann für gezielte Aktionen, wo wir die Vorteile von MySQL und zum Beispiel optimierter Sun-Hardware zusammen darstellen, an die Leute versenden. Also wirklich auch ein Informationsmehrwert für die Community. Und wo uns MySQL im Marketing also wirklich rechts überholt mit 180, das ist zum Beispiel das Thema Webinare. Da macht diese kleine Firma, macht da, weiß ich nicht, viermal so viel wie wir weltweit. Also das ist cool. Wirklich, ja. Die sind einfach da. Deutlich mehr Web 2.0.
Cool, ja. Vorhin ist mir auch noch so ein Punkt aufgefallen. Wir haben ja auch ein bisschen über Skalierbarkeit von der Datenbank geredet. Da gibt es natürlich ganz platt die Skalierbarkeit, eine Datenbank, ein Datenmodell bis zu 6 bis 8-fach parallel oder sowas. Man kann aber auch noch mehr Skalierbarkeit rausholen, indem man sich vorher über das Datenmodell Gedanken macht. Und ich glaube, dass da auch ein sehr großes Potenzial ist, wenn man sich vorher hinsetzt und sagt, okay, kann ich vielleicht mein gesamtes Datenmodell auf mehrere Datenbanken abbilden, die unabhängig voneinander laufen können? Dann kann man nämlich eine sehr viel höhere Skalierbarkeit hinkriegen. Wenn also für das Webportal, was weiß ich, das Kundenmanagement getrennt ist von den Produkten, getrennt ist von den Bildern, getrennt ist von den HTML-Komponenten und so weiter, dann hat man ruckzuck 4, 5, 6 Datenbanken und dann kriegt man dann auch die richtige Skalierbarkeit hin, sodass man es auf mehrere Server verteilen kann oder auf mehrere Cores oder wie auch immer. Ich glaube, dass da noch viel Potenzial steckt, oder?
Da hat sich auch in der ganzen MySQL-Community eine ganz andere Kultur entwickelt. Da hat man schon immer mehr geteilt, mehr verteilt, um einzelne Blöcke besser handhaben zu können. Da ist eigentlich die MySQL-Denke viel geschickter, weil die Systeme sind in sich redundant und hochverfügbarer, weil man traditionsgemäß das Ganze aus kleineren Komponenten zusammensetzt.
Ja. Und vorhin ist auch schon das Wort Memcached gefallen. Kannst du uns noch in ganz wenigen Sätzen beschreiben, was es genau ist und wie es zusammenspielt mit MySQL?
Memcached ist der große Performance-Booster für nur Leseanforderungen. Memcached ist im Wesentlichen Implementierung einer großen Hash-Tabelle, wo man mit einer Hilfe von einer MySQL-Query nachfragen kann, was der Result-Set ist. Und Memcached sorgt dafür, dass in einer Zahl von n Knoten, 5, 6, 7, 8 Knoten, diese Ergebnisse für eine MySQL-Query im Hauptspeicher gehalten werden.
Okay.
Und nur die bei der Datenbank abgeholt abgeholt werden, die nicht in dieser Hash-Tabelle drin sind.
Also die im Grunde ist das der große Cache, den ich da vorschalten kann.
Das ist ein großer vorgeschalteter Cache, womit man aber die Leseleistung der Datenbank spielend verzehnfachen kann, ohne dass man die Datenbank-Engine selber massiv umkonfigurieren muss, indem sie einfach nur noch die nicht gecachten Sachen bekommt.
Das ist cool. Dann sind wir auch schon so ein bisschen bei Beschleunigung. Das ist ja dann auch ein Thema, wo wir relativ auch schnell in Richtung ZFS gehen, weil du hast ja jetzt auch schon ein Paper rausgeholt von SmugMug, einer meiner Lieblingsfotoservices, wie ich eigentlich bei jedem zweiten Heldenfunk erwähnen muss. Wie sieht es denn jetzt aus mit MySQL im Zusammenspiel mit ZFS?
Ist eine ganz pfiffige Geschichte, weil traditionsgemäß haben wir uns 40 Jahre darauf geeinigt, dass die beste I.O. ist, dass das die I.O. ist, die man überhaupt nicht macht, die man vermeidet durch irgendwelche Cachen. Mit ZFS sieht das wieder ganz anders aus, weil ZFS extrem gut mit parallelen Lesezugriffen, mit parallelen Schreibzugriffen umgehen kann. Und da ist eben unser gesamter zukünftige I.O.-Layer ist in Solaris, wird man da in Zukunft auch transparent alle neuen Technologien wie Solid-State-Disk oder nutzen können, ohne dass man hier selbst was anlegen muss. Und SmugMug ist auch ein exzellentes Beispiel für, dass man ohne Lizenzkosten einfach nur mit Solaris 10 Bordmitteln altersschwache Platten extrem beflügeln kann und sehr viel mehr Leistung aus existierender Hardware rausholen kann, indem man ein intelligentes Feinsystem hat, was runtergeht bis auf den Hardware-Layer.
Ja, da gibt es auch,
Ich habe die Präsentation ja auch schon mal gesehen von SmugMug und die ist ja nicht nur technisch wahnsinnig tief und auch noch ein echter Use Case, sondern auch noch brutal amüsant, weil das Ganze ja so anhand von Sushi erklärt wird. Ja. Also das Ding ist wirklich extrem unterhaltsam und kann man eigentlich nur jedem Startup und auch bis hin im Enterprise-Bereich empfehlen, sich mal durchzuschauen. Es ist ein reines Vergnügen, selbst für mich, wo ich technisch jetzt nicht so viel Ahnung habe. Den Link postest du noch, oder?
Ja, in die Shownotes. Dazu muss man auch wissen, der Codename für die, also in dieser Präsentation werden ja die neuen Storage 7000 Systeme von Sun getestet.
Open Storage.
Die Open Storage Systeme, genau. Und tatsächlich fängt die SmugMug Präsentation damit an, dass sie ZFS ja super cool finden, aber eigentlich wollen sie ja nur Linux machen und sie haben sich Open Solaris halt angeguckt, das ist zwar alles ganz toll, aber man merkt schon, dass da so ein paar kulturelle Umgewöhnungsschmerzen damit verbunden sind, ne? Weil die kennen halt alle nur ihr Linux. Und als Königsweg wurde dann eben die Storage 7000-Serie sich angeguckt, weil man damit ja als alle Vorteile von ZFS und von Open Solaris bekommt als NAS-Appliance, sprich auspacken, einschalten geht sofort, Web-Oberfläche, man muss nicht wissen, was da drunter so passiert.
Also man braucht keinen Solaris oder Open Solaris-Administrator, sondern es ist eine Appliance und zu bedienen
fühlt sich an wie eine Fritzbox, aber es ist aber es macht alles, was ZFS kann, genau.
Ja, jetzt weiß ich aber nicht, ob du mit einem Fritzbox vergleichst, die Systemhelden entweder gegen dich aufbringst oder so nach dem Motto, was habe ich denn dann? Nimmt jetzt so ein einfach zu administrierendes, ich glaube, es ist ein recht schickes GUI.
Es ist ein super schickes GUI, das webbasiert ist und einfach zu nutzen
müssen
ist.
Müssen die Systemhelden jetzt Angst um ihren Job haben?
Nein. Okay. um das Ganze jetzt so ein bisschen in den Zusammenhang zu bringen, eigentlich gibt es nur schwarz und weiß. Entweder man ist ein wahrer Systemheld und hat dann auch keine Scheu, sich ein neues Betriebssystem anzugucken und hat dann innerhalb von wenigen Tagen ein neues Betriebssystem mit der Kommandozeile erobert. Und dann kann man auch wirklich mit Open Solaris Magie machen und alles machen, was man will und mit ZFS und davon gibt es ja auch sehr viele. Es gibt aber auch jede Menge Kunden, die haben einfach nur den Job zu erledigen, dass eben die Daten zuverlässig gespeichert werden müssen und das möglichst sauber, schnell und für wenig Geld. Und die sind weniger so tief drin im System und davon gibt es halt sehr viele. Die bleiben lieber bei ihrem Windows, weil sie es nicht anders kennen oder die bleiben halt bei der speziellen Variante von Linux, weil sie damit aufgewachsen sind oder auch, weil sie es gut finden, weil sie da Features finden, die sie in Open Solaris nicht finden. Und genau dafür sind eben diese Storage 7000 Systeme gedacht. Das heißt, man sollte sich ganz am Anfang die Frage stellen, will ich jetzt einen Toaster, bei dem ich mich darauf verlassen kann, was er tut und wo ich dann wirklich das Ding als Appliance verwende und verzichte dabei bewusst auf die grandiose Flexibilität, alles tun zu können zugunsten von einer einfachen Benutzbarkeit. Oder bin ich jetzt der weiß, was er tut und das ganze System verstehen kann und dann ist aber nicht die Storage 7000 Serie die richtige für mich, sondern dann nehme ich mir normale Hardware, OpenSolaris drauf und gebe ihm. Das heißt, diese Entscheidung muss man einmal treffen und das ist eine binäre Entscheidung. Wenn man versuchen will, eine Grauzone dazwischen zu erwischen, dann kommt man in Probleme.
Alles klar. Um jetzt dein Beispiel mit dem Toaster vorzuführen, das wäre dann so das kombinierte Waffeleisen, Sandwich, Toasting und Backofen, Microwave.
Also der beste Vergleich ist tatsächlich ein DVD-Player. Ich kann entweder zu Konrad gehen, mir ein Laufwerk kaufen, eine Platine und alles selber löten und dann habe ich einen DVD-Player, der alles kann, was ich will und den ich auch hundertprozentig verstehe.
Zum Beispiel DVDs abspielen?
Ja, alle exotischen Varianten von DVDs. Okay, also ich kann mir meinen DVD-Player entweder selber bauen oder ich kaufe mir den fertigen Player und nehme damit in Kauf, dass ich nicht hundertprozentig bestimmen kann, in welche Richtung er die Scheibe dreht und was er genau tut. Aber dafür spielt er die DVDs zuverlässig ab.
Okay, gut. Also für mich als großer Startup-Community-Manager, das heißt, die Open Storage Appliances sind auch oder gerade für, sag ich mal, für Startups und auch für Mittelständler
eine tolle Sache.
Eine tolle Sache, weil einfach zu administrieren, wahnsinnig günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich. Ja. Von, also
kosten Gigabyte so viel wie die Hardware
Euro
kostet.
Oder sowas.
Und und du hast alle Vorteile von ZFS, ohne dass du da der Experte sein musst.
Ja, vor allem obendrauf, der Systemadministrator wird zum echten Systemheld, wenn er die böse Beschwerde bekommt, warum ist meine SAP auf Linux-Performance so grottig? Und er kann sagen, schau mal, ich kann dir eben Analytics zeigen, hier gibt es drei Windows-Benutzer, die schlagen sich um Datei ABC, die ist 8 GB groß und die tun nichts anderes als diese Datei lesen und schreiben. Rede doch mal mit diesen drei Windows-Benutzern, ob die das so tun müssen oder ob wir denen andere Ressourcen geben sollen, dann ist dein Problem gelöst, weil man kann seinen Endanwendern mit den analytischen Funktionen exzellent helfen und kann ihnen sagen, eure Antwortzeiten sind grottig, weil ihr eben dieses und jenes tut, deshalb müsst ihr den Preis für bezahlen.
Genau.
Und der Systemheld als Musik- und Video-Download Aufschwörer.
Bestrafer, genau. Meier hat schon wieder Freitag kurz vor Feierabend den Storage vollgesaugt. Ja, ja.
Nee, er kann seinen Endanwältern extrem effektiv helfen und kann eben zur Lösung beitragen.
Ja. Und die meisten Diskussionen, die ich mitbekomme, drehen sich eigentlich nur um Leute, die diese Schwarz-Weiß- Diskussionen eher in Richtung Grauzone führen wollen, aber ich glaube, das ist dann ein Trugschluss. Also wenn man zum Beispiel sein eigenes Storage-Ding baut mit eigener Hardware und OpenSolaris drauf und macht, dann sagt man, ich will aber das GUI haben. Ja gut, entscheide dich. Willst du jetzt selber alles bestimmen, dann musst du auch dein eigenes GUI bauen. Oder willst du wirklich nur sorglos dein Storage machen, dann nimm doch lieber die Variante Storage 7000. Und die Storage 7000 Tester, die sagen, ja, aber ich habe hier eine Liste von 300 Features von ZFS, für die ich noch keine GUI-Implementation gesehen habe. Und da ist die Antwort, ja klar, am Anfang müssen wir es erstmal simpel machen, damit wir es einfach servicen können, damit der Kunde nicht überfordert wird und über die Zeit werden diese Features dann alle reinwandern und dann werden uns auch Wege überlegen, wie man das effizient in einem GUI abbilden kann und damit auch mehr Features reinbringt. Das braucht halt Zeit und das ist halt eine Gratwanderung. Willst du es jetzt einfach machen, dass es mit einem Web-GUI geht oder willst du die Features wirklich allen zur Verfügung stellen, dann musst du aber auch mehr eigene Energie reinstecken.
Ich habe nur live auf der CeBIT gesehen, wie also zwei, drei Startups gerade aus dem Musikstreaming Videobereich, also die wahnsinnig Videos ausliefern müssen und vorhalten, dass die von dem Konzept extrem begeistert sind.
Ja, das ist auch
also
cool.
Es ist für Startups, die sagen so coole Storage, schnelles Storage, günstig, no frills, ist das, für die ist ja NetApp. Die kaufen, wenn die NetApp kaufen würden, dann würde sich ja ihr Firmenwert gleich mal verdoppeln, ja, weil sie so viel Hardware auf einmal drin haben. Also das kam extrem gut an. Also ich habe da wirklich Startups gesehen, die hingen 1,5 Stunden mit unserem Open Storage Spezialisten auf der Cebit rum.
Also wie der Steffen das so schön beim Mittagessen ausgedrückt hat, wenn man ein Mann ist, dann baut man sich sein eigenes Storage mit eigener Hardware, Open Solaris, und dann kann man auch ZFS mit der Kommandozeile bedienen. Und wenn man aber andere Aufgaben hat, bei der man der Mann ist, dann und einfach nur speichern will, dann nimmt man eben die
Storage. Wenn man seine Frau noch sehen will nach 18 Uhr, dann hat man sein Storage 7000.
Ja, und jetzt kommen wir dann auch so ein bisschen in Richtung unseres zweiten Themas, nämlich SSDs. Und das Schönste an ZFS ist tatsächlich, dass ZFS wie von Magie weiß, was man mit SSDs machen kann. Also eigentlich gibt man ihm nur SSDs und dann wird alles schneller. Und das ist schon toll. Das sieht man dann auch sehr schön in diesem SmugMug-Paper, wo er dann halt auch ein paar Messergebnisse bringt, wie wo welche Performance-Verbesserungen drin waren, einfach nur, weil er da SSDs mitverwendet hat. Und da haben wir auch eine Anregung bekommen von dem Jan Flach, der bei der Payagu Open Source IT Unternehmensberatung arbeitet. Kurzer Plug, also schaut euch mal seine Webseite an, payagu.de, nehme ich an, muss ich nochmal schauen. Ja, und der Jan, der hat gesagt, hey, bringt doch mal was über SSDs und hat uns da gleich einen ganzen Fragenkatalog geschickt. So, was ist das? Welche Technologien gibt es? Wo kaufe ich die? Auf welche Spezifikationen muss ich achten? Und. Und da SSDs natürlich auch ein schönes Thema sind, sowohl für Sun Server als auch für ZFS und auch sehr gut zu MySQL passen, haben wir jetzt da mal in die große Technologiekiste gegriffen und für euch erstmal einen Grund Stock zusammengestellt. Da habe ich heute Morgen gleich auf Twitter dann auch schon angeregt, schickt uns eure Fragen auf Twitter. Die könnt ihr dann entweder an Sun for Startups tweeten, an Systemhelden auf Twitter oder natürlich individuell an uns. Da hat sich dann auch gleich der Chaosblog gemeldet und noch ein paar weitere SSD-Fragen dazu gemacht, also fangen wir einfach mal an. Also SSDs sind ja eigentlich die Abkürzung für Solid State Disks. Theoretisch sind das alle die Festplatten, die nicht rotieren, weil sie eben einen festen Zustand haben.
Und trotzdem eingeschaltet sind.
Und deswegen, ja gut, heute benutzt man eigentlich den Begriff nur noch für Flash-Memory-Festplatten, aber es gibt tatsächlich auch Solid-State-Disks, die einfach RAM mit Batterien sind, die aber jetzt langsam aussterben, weil eher unzuverlässig und man kann mit Flash-Memory heute mehr machen. Und in der Regel kommen die Solid-State-Disks im gleichen Formfaktor wie die traditionellen 3,5, 2,5 oder 1,8 Zoll Platten. Sie sehen also von außen aus wie eine Platte, aber da ist nichts drin, was sich dreht, denn die sind halt vollgestopft mit Flash-Memory Chips und sie haben einen SATA-Anschluss, wie eine normale Festplatte auch. Und das ist der Grund ist ganz einfach. Damit kann man ganz einfach mit Plug-and-Play-mäßig alte Festplatten durch Flash-Memory-Platten austauschen. Und da wir mittendrin in der Flash-Memory-Technologie sind, vielleicht nochmal ein paar kurze Begriffe, was da jetzt die Unterschiede sind. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Flash-Memory, die beide das gleiche Prinzip verwenden. Und zwar gibt es den Feldeffekt-Transistor. Das ist halt so die kleinste Arbeitseinheit in einem Chip drin. Das ist ein Transistor, der Energie speichern kann. Und der ist halt isoliert von dem restlichen Material. Das heißt, er kann Elektronen speichern. Den fülle ich also auf wie so ein kleines Glas mit Elektronen. Und dann kann ich später nachgucken, sind da Elektronen drin oder nicht. Und wenn da Elektronen drin sind, ist es eine 1 und wenn nicht, dann ist es eine 0 oder umgekehrt. Das ist ja bei diesen Halbleitertechnologen völlig egal. Die definieren sich das so, wie sie es brauchen und sagen dann am Ende, okay, mit Elektronen ist jetzt halt 1 und so. Das Interessante ist, und jetzt kommen wir so langsam in das Star Trek-Land wieder zurück, dass diese Dinger mit dem quantenmechanischen Tunneleffekt arbeiten. Denn die sind ja isoliert von der Welt und der einzige Weg, Elektronen reinzukriegen, ist über diesen quantenmechanischen Elektronentunneleffekt. Das heißt, über bestimmte Effekte wird dann sozusagen ein Tor geöffnet, in das die Elektronen richtig reingebeamt werden in den Feldeffekttransistor und so wird er gefüllt oder später dann auch wieder entleert. Und das ist das eigentliche Prinzip. Jetzt kann man diese Transistoren in zwei verschiedene Arten und Weisen verschalten. Die eine Variante heißt NAND Flash. Das heißt, ich baue mir eine große Menge von NAND-Gattern auf, die blockartig zusammengelegt sind und die sich denselben Datenkanal teilen. Und damit kriegt man eine sehr hohe Speicherdichte hin. Das heißt, ich habe dadurch weniger Platz, den ich für Datenkanäle opfern muss auf meinem Chip und habe dadurch mehr Platz, um viele Zellen unterzubringen. Und dadurch hat man eben bei NAND Flash eine höhere Speicherdichte, aber hat den Nachteil, ich muss denselben Datenkanal für den gesamten Block von, was weiß ich, 1024 64-Nennzellen verwenden. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man mit Flash Memory jetzt eine Festplatte ersetzen will, denn die arbeitet ja auch blockbasiert. Das heißt, man sagt, gib mir Block Nummer 3725 und dann hat man eben viele Zellen auf einmal, die sich diesen Datenkanal teilen und dann wird dann seriell über diesen Kanal alle Daten rein oder rausgeschrieben. Das heißt, man hat da eigentlich die besten Voraussetzungen für SSDs und tatsächlich ist es so, die meisten SSDs, die man heute kaufen kann, basieren auf NAND Flash. Einfach nur der Vollständigkeit halber gibt es auch NOR-Flash. Das funktioniert halt eben mit einem NOR-Gatter und da hat man eben zu jeder einzelnen Zelle eine eigene Datenleitung. Man kann also sehr viel weniger speichern, aber dafür ist jede Zelle individuell adressierbar und das wird eher bei Mikrocontrollern als Firmware-Flash eingesetzt und weniger als Massenspeichermedium. Es gibt auch einen großen Unterschied. Mit NAND-Flash kann man ungefähr im Bereich von 1-2 Millionen maximalen Speicherzyklen machen. Das heißt also, jeder Transistor kann ungefähr 2 Millionen Mal beladen und entladen werden, dann ist er im wahrsten Sinne des Wortes ausgelutscht. Und die Haltbarkeit ist bei NOR-Flash eher geringer. Da ist man eher im Bereich von 100.000 Speicherzyklen. Das heißt also, SSDs ist eigentlich immer nur NAND-Flash. Und jetzt kann man sich überlegen, ich habe pro Transistor eigentlich nur zwei Zustände, voll oder nicht voll. Und findige Köpfe haben sich gedacht, naja, man könnte den ja auch viertelvoll und halbvoll machen und dreiviertelvoll. Und wenn ich danach messe, wie viele Elektronen oder wie lange die Elektronen brauchen, um da wieder rauszufließen, dann hätte ich ja eigentlich vier Zustände, könnte also 2 Bits pro Transistor speichern, ergo die doppelte Speicherdichte. Und das ist jetzt die Idee hinter dem sogenannten Single-Level-Cell-Flash. Das ist also traditionelles Flash-Memory, wo jeder Transistor nur 1 Bit speichert und Multilevel-Cell-Flash, wo eben jeder Transistor 4 Zustände haben kann, also 2 Bits speichert. Bei Multilevel-Cells kann ich also mehr speichern, aber das ist ein bisschen unzuverlässiger. Da gibt es also einfach mehr Möglichkeiten, wo es falsch liegen kann. Wenn dann also was falsch läuft, dann kann ich nicht mehr genau entscheiden, war das jetzt Level 2 oder doch schon Level 3? Und man hat dann durch einen größeren Fehler, eine größere Fehlerquote bei der Speicherung und man muss das dann mit aufwendigen Error-Correcting-Codes irgendwie kompensieren, kann aber dafür doppelt so viel speichern. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, wenn man zuverlässigen SSDs haben will, dann sollte man sich die SLCs anschauen. Da hat man zwar weniger Kapazität, aber dafür sehr viel zuverlässiger, ist auch stromsparender und natürlich auch teurer. Und deswegen werden die meistens im professionellen Bereich eingesetzt, wohingegen die Multilevel-Cell-Flash-Bausteine mehr so im Consumer-Bereich benutzt werden. Da geht es jetzt nur darum, wer hat die größere Speicherkarte. Und da nimmt man eben in Kauf, dass die nicht so zuverlässig ist, weil in der Regel sind es ja nur Familienfotos und keine Kontoauszüge, die drauf gespeichert werden. Und da kann man eben damit leben, dass sie ein bisschen unzuverlässiger sind. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde diese Flash-Bausteine. Die sind immer NAND und meistens sind sie Multilevel und im High-End-Bereich Single-Level-Cells. Und daraus baut man sich dann seine Flash-Memory-Platten, seine SSDs. Und wenn man so eine Platte aufschraubt, gibt es eigentlich 4 Komponenten, die man dort findet. Das eigentliche Flash-Memory, wo das Zeug gespeichert wird. Und dann gibt es noch einen ganz normalen RAM-Cache, der da drauf ist. Und das hängt dann damit zusammen, dass eine Schreiboperation ziemlich lange dauert. Und weil Schreiboperationen auf Flash so lange dauern, cached man die lieber in normalen RAM, sagt der Applikation fertig gespeichert und während die Applikation an was anderes denkt, wird dieser Schreibvorgang langsam auf dem Flash-Memory beendet. Und die Größe dieses Cache-Memories entscheidet dann sozusagen, wie schnell bei kurzen Schreibzugriffen diese Flash-Platte, diese SSD-Platte wird. Und damit eben nicht der peinliche Fall auftritt, dass der Strom ausfällt und die Daten alle futsch sind aus dem Cache, gibt es meistens einen dicken Kondensator oder gar eine Batterie mit drin, der dafür sorgt, dass das, was im Cache ist, noch schnell auf die Flash-Memory-Platten gespeichert werden kann, sollte der Strom ausfallen. Und damit das alles zusammenläuft, gibt es dann noch diese 4. Komponente und das ist der Controller. Und dort ist die ganze Intelligenz drin, die dafür sorgt, dass alle Nachteile von Flash-Memory ausgeglichen werden. Zum Beispiel Performance durch Cache-Beschleunigen oder intelligente Schreibalgorithmen, die eben diese ganze, die zum Beispiel ausgelutschte Zellen ersetzen durch frische Zellen und. Und deswegen spielt der Controller eigentlich noch eine sehr wichtige Rolle, Flash-Memory zu richtigen Platten zu machen. Naja, und hier muss man auch wissen, dass ein Schreibzugriff sehr komplex ist. Eigentlich muss man Folgendes machen. Man muss erstmal, was weiß ich, man will jetzt 4K schreiben. Man muss sich erstmal aus dem Flash-Memory die alten Daten in der Cache-Größe oder in der Blockgröße des Flashes erstmal holen. Und so eine Blockgröße kann durchaus mal 128K bedeuten. Das heißt, man holt sich den 128K-Block in den Cache, verändert die 4K, die man eigentlich speichern wollte, und löscht dann den alten Block vom Flash Memory. Das bedeutet, man muss alle Transistoren anzapfen und dort den Strom rauslassen, um den zu löschen. Und erst wenn man den alten Block gelöscht hat, kann man den neuen Block drüber schreiben. Und dann ist dieser Schreibvorgang beendet. Das heißt also, Schreiben ist richtig aufwendig bei Flash Memory. Deswegen ist die Schreibperformance immer langsamer als die Leseperformance. Und da muss man schon drauf achten, wenn man mit diesen Datensachen redet. Ja.
Das heißt, technisch gesehen ist das Schreibproblem das gleiche wie beim Ringkernspeicher, nur dass wir jetzt im 21. Jahrhundert sind.
Genau. Ihr seht, der Hohle Doktor war schon früher unterwegs. Das ist wie beim Ringkernspeicher, genau. Früher hat man so kleine magnetische Dinger genommen, die mussten auch alle erstmal auf Null getrimmt werden, bevor man die beschreiben konnte, und das ist bei Flash Memory so ähnlich. Ja. Und deswegen, wenn man sich die Spezifikation von Flash Memory anschaut, dann sieht man, aha, Speichern ist deutlich langsamer als Lesen. Und es gibt ein paar Tricks, wie man das umgehen kann. Zum Beispiel kann man sich das Löschen der alten Blöcke sparen, indem man immer nur auf frische Blöcke, die sozusagen vorgelöscht sind, speichert und den Controller dieses Mapping überlässt, damit der Controller weiß, ah, der Block ist jetzt dort gespeichert. Und der kann dann im Hintergrund in aller Ruhe löschen, während die Applikation jetzt nichts von dem Flash Memory wissen will. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten da zu optimieren. Und tatsächlich ist es so, je aufwendiger der Controller, desto schneller die SSD-Platte, desto teurer wird das Ganze.
Das war jetzt meine Frage gerade. Flash-Speicher kennt ja jeder und sagt, oh, 16 GB kosten nur noch, was weiß ich, 9,95 €. Mhm. Ich habe mal so interne Diskussionen mitverfolgt, da kam wohl der, als die Preisliste für Open Storage rauskam mit diesen SSD-Platten, kam wohl das entrüstete Feedback von Kunden, warum jetzt diese Platten auf einmal, keine Ahnung, also Faktor 10 oder 5
ja,
oder
warum
so
ist das teurer als
sind als entweder die Speicherkarte beziehungsweise die normale Harddisk.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, auch so die eine Frage von dem, ja, wo kaufe ich denn jetzt diese SSD-Platten, beziehungsweise woher weiß ich, welche wie richtig ist und wie stimme ich die jetzt für meine Anwendung ab?
Also die Welt.
Am einfachsten geht es natürlich, man kauft einen vorkonfigurierten Sun-Server mit diesen SSDs und hat damit dann keine Probleme mehr.
Naja, Flash, also SSD, der ganze SSD-Markt ist eigentlich so wie bei Festplattenmarkt oder auch beim Hauptspeichermarkt. Das heißt, es gibt so ein paar übliche Verdächtige, die Dinger herstellen. Das sind heute Intel und Samsung. Mhm. Und dann kommen noch so ein paar kleinere, die jetzt so langsam anfangen, da in den Markt reinzukommen. Und die bauen erstmal die Flash-Chips und die bauen auch die SSD-Platten, wenn man so will, mit Controller, mit Cache, mit allem, was man dazu braucht. Und die differenzieren sich dann auch über die Intelligenz, die in dem Controller drin steckt, beziehungsweise über die Eigenschaften des Flashs, das sie selber herstellen. Und diese Platten werden dann mehr oder weniger aufgeteilt in Consumer-Platten und in High-End-Enterprise-Platten. Das ist wie bei den Festplatten auch. Es gibt von den Herstellern die Enterprise-Platten, die sind in der Regel schneller, die haben in der Regel Serial-Attached SCSI, die haben dann sehr viel bessere Zugriffszeiten, schnellere Umdrehung pro Minute und vor allem eine höhere Zuverlässigkeit. Bei Festplatten ist es eben so, dass da gibt es verschiedene Toleranzen, in denen die hergestellt werden, und die werden dann aufgeteilt, die mit den besseren Werten, mit der besseren Zuverlässigkeit, die wandern dann in den Enterprise-Markt, und die eben höhere Toleranzen haben, wo man dann eben nicht so sich drauf verlassen kann, die kann man dann für weniger Geld im Konsumermarkt verkaufen. Bei Flash Memory gibt es tatsächlich diesen technischen Unterschied. Die Multilevel-Cell-Flash-Platten werden für den Konsumermarkt positioniert. Da gibt es zum Beispiel von Intel, die heißen, glaube ich, X25M oder sowas. Die 25 ist dann der Formfaktor, sind dann die 2,5 Zoll Platten, und M ist dann wahrscheinlich Massenmarkt, oder ich weiß nicht genau, was M bedeutet. Und dann gibt es aber die gleiche Platte auch als X25E, E für Enterprise, nicht? Und die E-Platten sind dann die Single-Level-Cells, die können in der Regel die Hälfte speichern, da ist man heute bei 32 GB, und die nächste Stufe ist dann 64 GB pro Platte, wohingegen die Multilevel-Cell-Platten, die M-Variante, die ist heute bei 80 GB, also ein bisschen mehr als das Doppelte. Und mit 160 GB, die jetzt demnächst kommen. Und man sieht das auch relativ schön an den technischen Daten. Und da ist der zweite Punkt. Ein Grund, warum man SSDs unbedingt haben will, ist kurze Zugriffszeiten. Es gibt ja kein rotierendes Medium, auf wo man warten muss, bis die Stelle der Platte am Kopf gerade vorbei rauscht und man dann lesen kann, sondern man kann jeden Block so schnell ansprechen wie jeden anderen Block, gerade beim Lesen. Und diese Zugriffszeiten, die wirken sich dann in IOPS pro Sekunde aus. Also wie viele Transaktionen pro Sekunde kann ich mit dieser Platte machen? Und die sind halt gigantisch groß bei Flashplatten im Vergleich zu normalen Festplatten. Und das ist der Punkt, wo sie dann halt wirklich gebraucht werden, gerade im Enterprise-Markt. Mhm. Ja, und wo kauft man die? Dort, wo man seine Festplatten auch kauft. Wenn man also einen Server von Sun gekauft hat, kriegt man von Sun Flash-Memory-Platten für diese Server angeboten. Wenn man seinen Rechner bei HP gekauft hat, dann gibt's die auch von HP. Und wenn man die Platten dann aufschraubt, ist es genauso wie bei den normalen Festplatten auch. Bei uns schraubt man die auf und dann sind das entweder Fujitsu oder Hitachi oder was weiß ich noch für andere Seagate-Platten. Und wenn man die dort aufmacht, man hat die Platte bei HP, bei Sun oder bei IBM gekauft. Wenn man sie aufmacht, ist es entweder eine Intel- oder eine Samsung-Platte, die dahinter steckt.
Wobei es ja mit einfach nur reinschrauben ja jetzt auch nicht getan ist, sondern wie wir ja vorhin schon gesagt haben, intelligent tunen macht man über Software. Ja. Das heißt, so richtig rocken tut's mit ZFS.
Genau, und das ist das Tolle. Man hat ja Flash Memory als zusätzliche Ebene in dieser gesamten Speicherinfrastruktur drin. Man hat Hauptspeicher und dann kommt die Festplatte. Und jetzt gibt's eine neue Ebene dazwischen. Man hat also Hauptspeicher, dann kommt SSD-Platte und dann kommt die richtige Festplatte, weil die Dinger sind so teuer, dass man nicht alles drauf speichern will, sondern man will die eigentlich nur als Cache verwenden. Und man braucht also eine Software, die im Hintergrund dafür sorgt, dass die richtigen Daten durch den Cache gehen und durch das Cache geleitet werden und die sich darum kümmert, was kommt in den Cache, was kommt in die richtigen Platten, wann wandern die Sachen vom Cache in die richtige Festplatten und. Und das macht ZFS vollautomatisch. Man sagt ZFS, hier hast du deine Flashplatten. Auch wenn man es mit der Kommandozeile macht, geht es so einfach. Da sagt man ZFS, hier hast du einen Pool, nimm diese Flashplatte als Lesebeschleuniger und nimm diese andere SSD als Schreibbeschleuniger und dann geht das alles ziemlich schnell. Dann sieht man auch Performance-Verbesserungen bis zu 7-mal oder sowas. Das hat ein Kollege mal getestet im Engineering und so. Das ist richtig toll.
Das heißt im Klartext, man kann ein Dutzend langsamer, billiger oder alter Platten mit einer SSD für 1000 Euro aufpeppen auf ein Performance-Niveau von einem richtig teuren, separaten Storage-Subsystem.
Genau, eine Verjüngungskur für die alten Platten, wenn man so will, ja. Ja, und deswegen ist Latenzzeit da eigentlich der wichtigste Punkt, den man bei so einem SSDs betrachten sollte. Und da ist man ungefähr bei dem, so um eine Hausnummer zu nennen, im Lesebetrieb ist man bei SSDs bei ungefähr 30.000 Reads pro Sekunde und im Speicherbetrieb ungefähr bei 3000 IOPS pro Sekunde. Und das sind die IOPS. Das heißt also immer dann, wenn man viele kleine Dateien schreiben will, also File-Server-Lasten, Datenbanken oder sowas, kann man sehr, sehr große Geschwindigkeitszuwächse von SSDs bekommen. Aber wenn es darum geht, wenige große Dateien zu schreiben, wo es nur auf Bandbreite ankommt, sind Festplatten immer noch schneller, weil die schreiben immer sequenziell auf dem rotierenden Medium hintereinander weg. Und wenn man also Filme speichern will, dann sollte man lieber Festplatten verwenden. Die sind immer noch schneller beim Schreiben.
Gut. Also bei uns im Labor haben wir gerade vor 2-3 Wochen ein paar interne Tests auf zukünftigen Sachen gemacht. Da hat ein Kollege 1 Million IOPS pro Sekunde System hinbekommen. Wow. Jetzt suchen wir noch eine Anwendung dafür.
Naja, also wird es wahrscheinlich schneller geben, als wir uns jetzt so denken.
Naja, und Performance kriegt man auch hin, indem man viele Chips in ein Gehäuse packt. Das heißt also, die Speicherkarte, die ich jetzt im Mediamarkt kaufe, die besonders viel speichern kann, das bedeutet nur, da sind viele Chips drin, die parallel angesprochen werden. Und da sind dann meistens eben diese Multilevel-Dinger, die sind nicht ganz so zuverlässig. Und die Platten, die besonders schnell sind, das sind eher kleinere Platten. Und da wird eben diese Parallelität benutzt, um die Performance hinzukriegen. Ein paar Hausnummern. Das heißt also, im Enterprise-Bereich ist man ungefähr bei 30 GB, 32 GB. Die Dinger sind zugelassen für einen 3 bis 5 Jahre dauernden Dauerbetrieb, so wie eine normale Festplatte auch. Und man hat ungefähr IOPS-Zahlen im Bereich von 30.000 IOPS für Lesen und 3.000 IOPS fürs Schreiben bei ungefähr 75 Sekunden Latenzzeit. Und wenn es reine Bandbreite angeht, dann kommt man relativ in die Nähe von dem, was SATA überhaupt kann, gerade beim Lesen. Also alle haben so ungefähr 250 MB pro Sekunde Leserate, mehr geht nicht bei SATA. Und im Enterprise-Betrieb kommt man auf immerhin 150 MB pro Sekunde Schreibrate. Das ist das, was der Intel-Controller mit einem Haufen Intelligenz hinkriegt, weil er da sehr intelligente Schreibalgorithmen hat. Im Consumer-Bereich sieht es anders aus. Da hat man zwar die doppelte Kapazität, also 80 bis 160 GB. Die Performance beim Schreiben ist aber nicht so so doll. Man hat also 85 Sekunden Latenzzeit und ist bei nur 70 MB pro Sekunde Schreibrate statt 150, also halbe Schreibrate, dafür die doppelte Kapazität und das Ganze nicht ganz so zuverlässig, wie die SLCs sind. Und die Preise sind, die bewegen sich, naja, ich habe jetzt einfach mal bei preissuchmaschine.de die einmal eine Enterprise-Platte und einmal eine Consumer-Platte eingegeben und da ist man bei 350 bis 400 für die aktuell gängige Speichergröße, das sind also 32 GB im Enterprise-Bereich beziehungsweise 80 GB im Consumer-Bereich und ungefähr der doppelte Preis für die nächste höhere Stufe. Das heißt also doppelt so viel speichern bedeutet auch doppelt so viel Löhnen. Und ansonsten, wenn man die Hersteller vergleicht, dann ist das eigentlich wie bei anderen Komponenten auch in der Regel, weil das ein sehr, sehr umkämpfter Markt ist, kann man davon ausgehen, dass wenn man mehr zahlt, man auch mehr bekommt. Also da funktioniert die Marktwirtschaft relativ gut. Wenn man zwei Platten miteinander vergleicht und die eine ist 10% teurer, dann hat sie auch 10% mehr Wert, weil sie entweder ein bisschen schneller ist oder ein bisschen mehr speichern kann oder ein bisschen zuverlässiger ist. Das heißt also, da muss man sich nicht zu sehr verrückt machen.
Siehst du da die Preisentwicklung ähnlich wie bei den ganz normalen Flashkarten?
Ja, das ist zum Glück so.
Steil nach unten gehen, beziehungsweise gleicher Preis, aber auf einmal doppelt so viel Speicher?
Ja, ungefähr jedes Jahr verdoppelt sich ungefähr die Kapazität. Also ein bisschen schneller sogar noch als Moore's Law, kann man beobachten. Ungefähr jedes Jahr doppelt so viel Kapazität zum gleichen Preis. Und das macht jetzt Flash Memory inzwischen sehr interessant auch für den Heimgebrauch. Und da sollte man sich aber fragen, okay, wozu brauche ich jetzt SSDs? Es ist jetzt nicht so, dass jeder zu Hause auf seinem Desktop-PC seine Datenbank mit 1 Million IOPS betreibt, sondern da gibt es vielleicht andere Gründe, warum man SSDs haben will. Wenn man einfach nur will, dass der Rechner sich schneller anfühlt, dann reicht auch ein Ausbau vom Hauptspeicher. Also für wenig Geld, ich habe jetzt gerade für meinen Laptop für, ich glaube, 60 € oder was, 4 GB Hauptspeicher gekauft und alles ist schneller geworden, klar, weil das Betriebssystem auch die Festplatte damit cached mit dem Hauptspeicher und das ist billiger, als sich eine SSD-Platte zu kaufen für 350 € und man hat den Effekt, dass das Ganze alles schneller ist. Deswegen überlegt euch, wenn ihr jetzt für zu Hause das denkt, wozu will ich jetzt eigentlich SSDs haben? Wo SSDs toll sind gerade bei Laptops, weil man damit eben weniger Lärm hat, weniger Stromverbrauch hat und das Ganze ist natürlich schneller. Das ist vielleicht ein Punkt, wo es sich lohnt und weniger Hitze, ja. Und das ist ein Punkt, wo es sich definitiv lohnt, über SSDs anzugucken und ein Kollege von mir ist davon überzeugt und ich inzwischen auch. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir keine Laptops mehr sehen mit normalen Festplatten, sondern eigentlich nur noch SSDs in den Laptops verbauen, weil einfach die Vorteile für Laptop-Benutzer eigentlich sehr, sehr gut sind.
Es gibt noch einen Vorteil bei Laptops. Ein Boot von einem Betriebssystem besteht aus dem Lesen von Tausenden von Dateien, die über die Platte verstreut sind.
Genau.
Mit einer SSD bootet ein Laptop garantiert in allen Betriebssystemen wahrscheinlich doppelt so schnell.
Ganz sicher. Oder mehr sogar. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles über SSDs schon gesagt, was so ist. Jetzt haben wir noch nicht alles gesagt. Das ist jetzt sozusagen das, was allgemein über SSDs allgemeines Wissen ist. Wir sagen, das ist das, was jeder Systemheld wissen sollte. Jetzt werden wir in der nächsten Heldenfunk-Folge uns anschauen, was Sun jetzt mit SSDs noch Innovatives gemacht hat. Ihr habt auch so ein bisschen Andeutungen gesehen. Es gibt zum Beispiel man kann nicht schneller als 250 MB pro Sekunde kommen, weil SATA einfach nicht mehr kann. Wie kommt man da drüber? Wie sieht's aus mit dem Formfaktor? Muss denn ein SSD unbedingt in ein Festplattengehäuse passen? Könnte man SSDs nicht vielleicht in anderen Gehäusen unterbringen? Und hätte man da nicht ein paar Vorteile? Und da seid also gespannt auf die nächste Heldenfunk-Folge. Da werden wir euch dann die Über-SSDs vorstellen und was man damit alles machen kann. Gut, dann haben wir noch etwas für unsere Startups. Und zwar das Startup Essentials-Programm hat ja eigentlich ganz tolle Dienstleistungen anzubieten. Wir suchen euch VCs, wir suchen euch Experten wie den Stefan, der euch hilft, eure Architektur durchzuchecken. Wir haben enorm preisgünstige Hardware im Angebot und natürlich kommt die nächste Herausforderung auf uns zu. Jetzt kommen die Startups und sagen, hey, wir brauchen noch jemanden, der uns unsere Webseite mal ordentlich auf Vordermann bringt. Kennt ihr da jemanden? Und wir haben auch schon einen Startup, der gesagt hat, ja, wir haben ein tolles Businessmodell, wir haben eine fantastische Idee, wir wissen, dass es funktioniert, wir haben voll die Expertise, aber wer macht denn jetzt bei uns die IT. Also die suchen einen CIO. Und so langsam gewinnen wir den Eindruck, dass wir sowas wie eine Jobbörse brauchen. Sprich, wenn ihr selber Leute kennt, die sich zutrauen, für ein Startup der CIO zu sein.
Beziehungsweise es euch selber zutraut.
Genau, wenn ein CIO unter euch schlummert und ihr schon immer mal raus wolltet aus dem alteingesessenen Unternehmen oder mal was Neues probieren wolltet und mal CIO sein wolltet. Oder einfach nur, wenn ihr sagt, hey, ich würde jetzt gern einfach mal mein Webportal so machen, wie ich es mir vorstelle und Webportale machen. Jedes Startup braucht ein Webportal. Dann meldet euch bei uns. Wir können euch nichts versprechen, aber wir sehen in den Startups eigentlich sehr viele Leute, die uns fragen. Und warum probieren wir es nicht einfach?
Und zwar nicht nur nach allem Möglichen. Also Webdesigner, Webdeveloper, richtige Entwickler, nicht nur Web. Bis hin zu meine Entwickler haben mir jetzt mein Portal geschrieben, aber sie wollen nicht den Betrieb übernehmen, also für freie Sys-Admins. Tolles Spielfeld, ja, wo man einfach sagt, okay, ich übernehme 3-4 Tage im Monat, mache ich die Administration von diesem Startup-Webportal. Aber wir haben ja auch beim Mittagessen gerade eben, haben wir ja ein bisschen über die Namensfindung gebrainstormt. Mhm. Was war jetzt nochmal dein Vorschlag, Stefan?
Rent a Held.
Rent a Held. Ja, und deiner war
Heldenbörse. Heldenbörse, ja.
Genau. Und ich bin ja immer ein bisschen zugespitzer unterwegs, ja. Also von wegen jetzt eher auf die freien Sys-Admins gerichtet, Heldentausch. Heldentausch. Ja, tausche deinen normalen Job gegen einen Startup-Job.
Genau. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, aber wir wissen genau, da ist Bedarf da. Wenn ihr also jemanden
Twitter, kennt, E-Mail, ne? kontakt@systemhelden.com.
Genau.
Einfach.
Umgekehrt natürlich auch, wenn ihr händeringend nach einem CIO sucht, dann werden wir versuchen, einen für euch zu finden. Wer weiß, was da alles zusammenkommt in unseren Heldenpool von Helden.
Und MySQL-Berater nehmen wir natürlich tonnenweise, dann brauchen wir noch mehr CIOs.
Genau.
Gut, wir haben schon gesagt, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell auf Twitter, nicht, dass da einer sich beschwert. Ich habe aber gefragt, ja, okay. Wir haben auch auf Twitter noch ein paar Fragen bekommen, die können wir jetzt nicht alle machen. Also die meisten Fragen haben wir schon in unserem SSD-Special und in unserem MySQL-Special angesprochen. Ich hoffe, dass da erstmal bis jetzt alles beantwortet wurde. Dann hat noch der Bittenbyte über Twitter gefragt, wie sieht es eigentlich mit ZFS aus und etwas exotischeren Einsätzen. Da hat er nämlich zum Beispiel gefragt, wie ist es, wenn ich jetzt mal eine X4500 nehme, ein Z per iSCSI exportiere und mit einer anderen X4500 als Spiegel im Cluster betreibe, wäre das nicht eine coole Idee? Ja, ist eine coole Idee. Das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen dieser Sendung sprengen, den wir heute sowieso schon ein bisschen überdehnt haben. Aber wir werden noch in Zukunft weitere ZFS-Specials machen und dann sicherlich auch auf diese Einsätze von ZFS eingehen. Und dann hat noch der Kollege Matthias Pfützner gefragt, ob man den Heldenfunk auch per E-Mail abonnieren kann. Einfach nur, weil der Matthias gerne seine E-Mails auf dem Handy liest und zwar auch mit einem Terminal-Client. Und da gibt es jetzt ganz neu die Möglichkeit, auf heldenfunk.de auf diesen dicken RSS-Button zu klicken. Dann wird man nämlich auf Feedburner geleitet und dort hat man die Möglichkeit, mit beliebigen Podcatchern den Heldenfunk zu abonnieren, inklusive einer E-Mail-Funktion, wo man seine E-Mail-Adresse einträgt und dann kriegt man immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Folge Heldenfunk online ist. Ja, und zu den News, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, es gibt jetzt Sun Server mit dem Intel Nehalem Prozessor, das ist nichts Arabisches, sondern es ist, glaube ich, eine Stadt in Amerika oder so, Texas? Weiß ich nicht, Nehalem.
Nehalem.
Genau, da die Presse schon alles Mögliche über Nehalem gesagt hat, wir wissen jetzt also sowieso schon alle, dass Nehalem das Beste seit geschnitten Brot ist. Einfach nur die Nachricht, es gibt jetzt die Sun Server mit Nehalem. Und was für mich persönlich interessant ist, ist, es gibt einen Haufen Optimierungen im Solaris-Kernel, die genau auf Nehalem zugeschnitten sind. Das heißt also, das beste OS für euren Nehalem-Server, ob er jetzt von Sun kommt oder von HP, ist tatsächlich Open Solaris. Gerade wenn es um Performance geht, um Stromspann und so weiter, also guckt da auch mal, dass ihr das mal ausprobiert. Das ist nämlich der Grund, warum die Benchmarks mit dem neuen Sun-Servern alle irgendwie deutlich schneller sind als von anderen Herstellern, obwohl eigentlich derselbe Prozessor drinsteckt. Das liegt daran, dass die Benchmarks mit Solaris gemacht werden.
Und die Nehalem-Server sind, glaube ich, auch irgendwie SSD-kompatibel
genau.
eingebaut,
wie das auch immer. Das Coole ist, die Nehalem-Server haben natürlich auch die Möglichkeit, ganz normale SSDs einzubauen und es gibt noch fest eingebaute SSDs, über die wir in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer reden, die man zum Booten verwenden kann. Das heißt, ihr könnt die ganzen Festplatten-Slots, die drauf sind, nur für Daten verwenden und von einer intern eingebauten Flash-Memory-Karte booten. Haben wir noch ein Event?
Next09.
Next09 hat der Christian angesprochen. Ja, die MySQL. Wann ist denn die MySQL?
Die ist nächste Woche.
Das heißt,
nächste Woche ist jeder, der was zu sagen hat im MySQL-Bereich in Santa Clara.
Also wer mal eben nach Santa Clara fliegen möchte.
Ne? Es wird eine ganze Menge Announcements geben. Mhm. Das Performance-Team wird berichten. Die ersten Softwarestücke werden rauskommen.
Das ist so die Woche um den 24. rum oder so, ne?
Ja. Gibt's da Streaming oder
gibt's
da Videos oder Web?
Da mein Chef mich nicht hingelassen hat, habe ich mich da mental ausgeklinkt.
Okay, gut. Gibt es eine Veranstaltungswebsite, die wir im Artikel posten können oder so?
Das werden wir machen.
Okay.
Das machen wir auf jeden Fall.
Alles klar.
Gut. Also damit genug für heute. Wir freuen uns über euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Natürlich freuen wir uns über Kommentare auf Twitter, iTunes, Podcast-Portalen, E-Mail, vielleicht auch mal als Postkarte. Ne? Podkarte. Ihr findet alle Links und Infos zu dieser Folge im Blog zum Heldenfunk auf systemhelden.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.